dann wird gleich mal hochgerechnet, das Handy genommen und dann halt, ja, Wahnsinn, der Kaufpreis und was, dann kriegst du das auch noch mal zwei.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und Servus zum Lehmann Hüber Talk. Der Marc ist natürlich auch wieder am Start.
Servus Sebastian, hallo ihr da draußen.
Servus. Und heute haben wir endlich die Folge, auf die vielleicht ganz viele von euch gewartet haben. Zumindest haben einige von euch danach gefragt.
Ja.
Wie viel verdient ein Makler eigentlich?
Genau.
Da gibt's ja auch ganz viele Zahlen, die da so rumgeistern und dass wir ja für ganz wenig Arbeit ganz viel verdienen.
Was stand in unserer älteren Broschüre, Sebastian? Tausende Euro verdienen für einmal Tür aufsperren. Damit haben wir zwar nicht Werbung gemacht, aber das ist so ein Mythos, der ja tatsächlich ein Ruf, der einem Makler vorauseilt. Und ich leite mal kurz ein, Sebastian, ich habe ja gerade schon zu dir gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, dass ich ja regelmäßig den Hals bekomme, dass es sehr intransparent ist und dass ich halt einfach auch letztendlich, ob es Bekanntenkreis ist oder ob es auch Leute sind, die dich nicht kennen, bei anderen Unternehmern ist es auch nicht so transparent, dass man immer denkt, ja, man sieht die Provision, man sieht den Kaufpreis zuerst, dann sieht man diese eine Provision im Netz, ja, wenn man sich damit nicht beschäftigt, 3,57%, dann wird gleich mal hochgerechnet, das Handy genommen und dann halt, ja, Wahnsinn, der Kaufpreis und was, dann kriegst du das auch noch mal zwei, ja, und dann, ja, du bist ja Millionär, du hast das höchste Leben, also ich als armer Angestellter, da muss ich ja 3 Jahre arbeiten, bevor ich das habe, was du an Provision kriegst und es ist sowas von, wie soll ich sagen, so schwarz gesehen, also so einfach gesehen, dieser Blick. Also das sagt doch auch keiner beim Notar oder beim Apotheker oder beim Steuerberater oder beim keine Ahnung was für einen Beruf. Natürlich, früher hat man noch gedacht, oh mein, der Arzt, ja, er ist Doktor, er ist Arzt, der verdient dann Hafer Geld. Mittlerweile sind die Jungs ja, weiß man ja ungefähr, wie das Thema mit der Abrechnung funktioniert. Aber letztendlich, dieser Ruf, den wir da haben, der regt mich völlig auf, weil keiner hat eigentlich Ahnung, was für Kosten dahinter stecken, was am Ende tatsächlich verdient wird, was bei dir übrig bleibt. Ja? Und alle, ich habe immer das Gefühl, alle vergessen das Finanzamt, jeder sieht nur den Kaufpreis, die Prozente, die wir kriegen und keiner denkt an Risiken, Unternehmertum, Kosten, die werden mal ganz schnell vergessen, aber nur bei uns. Und deswegen bin ich super happy, dass wir diese vielleicht auch etwas ungewöhnliche Folge mal reinnehmen, Sebastian, und mal Klartext sprechen, so wie ihr es von uns gewohnt seid.
Genau, mit ein paar Punkten kann man nämlich schon mal im Allgemeinen von vornherein aufräumen. Das eine ist, der Umsatz eines Maklers ist nicht gleich sein Gewinn. Das ist bei allen Unternehmen so.
Genau.
Das, was da an Provision steht, ist natürlich erstmal inklusive Mehrwertsteuer, inklusive Vorabzug von allen anderen Steuern und Kosten. Und es ist nicht das, was wir 1:1 privat netto einstecken. Also da ist ein ganz, ganz großer Unterschied dazwischen, auch mit dem Apparat, den wir uns inzwischen aufgebaut haben. Und wenn ich dann so im privaten Kreis ab und zu mal erwähne, was wir in der Firma monatlich für Fixkosten haben, da schlackern die dann schon auch mal mit den Ohren und sagen, ja, puh, also da würde ich nicht gut schlafen, weil das gehört nämlich schon auch dazu. Und hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, ob ich mal diesen Kostenapparat vor mir herschieben möchte, hätte ich auch gesagt, um Gottes Willen. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich dran, man gewinnt Vertrauen in sein Tun, in seine Firma, in den Markt und dann tut es auch gar nicht mehr so weh. Das ist genauso wie das, was wir in der letzten Folge gesagt haben mit Immobilienschulden. Das ist auch eine Zahl. Und ja, man schuldet der Bank, wenn man ein paar Immobilien hat, sehr viel Geld. Aber auch das ist etwas, was man immer ins Verhältnis setzen muss. Und jetzt werden wir euch kurz ein bisschen enttäuschen. Wir reden heute nicht über unsere Zahlen.
Auf
das
gar
würde euch
keinen
wahrscheinlich
Fall.
Genau noch interessieren, sondern aber trotzdem anhand eines realistischen Beispiels eines fiktiven Maklerbüros, also durchaus Zahlen, die ihr dann gerne multiplizieren könnt oder als Anhaltspunkt nehmen könnt für eure eigenen Hochrechnungen, das sei euch dann gegönnt. Aber es gibt durchaus mal so den Rahmen vor, wie viel vom Provisionsumsatz am Ende für den Inhaber in diesem Fall übrig bleibt.
Und wir reden jetzt nicht von einem großen Maklerunternehmen in München. Wir reden jetzt hier von einem durchschnittlichen Makler, der, wie es ganz viele gibt in Deutschland. Wir haben uns jemanden rausgepickt aus Hannover.
Das heißt jemanden. Es gibt diesen Menschen nicht konkret.
Ja, wir tun uns aber leichter damit als Arbeitstitel. Ja?
Genau. Es sind ausgedachte, realistische Zahlen, ja, für ein fiktives Maklerbüro. Genau.
Mit einem Inhaber und zwei Vollzeitmitarbeiterinnen. Also das ist das kleine Maklerbüro, das du in jeder Stadt findest. Ja. Vielleicht noch, ja, mit einem klassischen Aushang im Büro, mit einem Schaufenster. Also das, was man so, auch wenn du jetzt rausgehst und 50 Leute fragen würdest, sag mal, was fällt dir ein, wenn ich was ist so ein klassischer Immobilienmakler? Dann würde so ein Maklerunternehmen genannt werden bei den meisten.
Ja, genau. Also es ist wirklich so das typische deutsche Maklerunternehmen. Von den zwei Mitarbeitern macht der eine Backoffice, der andere hilft bei Besichtigungen. Der Chef kümmert sich ein bisschen ums Unternehmerische, macht auch noch Besichtigungen, also wirklich ein ganz klassisches Modell. Und für unser Beispiel, weil das nachher dann bei den Steuern wiederkommt, handelt es sich um eine kleine GmbH, also nicht um eine kleine, es handelt sich um eine GmbH. Und die sitzt, damit ihr euch ein bisschen Bild davon machen könnt, fiktiv in Hannover. Wir hätten auch andere Städte wie Nürnberg oder sowas nehmen können. Warum haben wir diese Städte genommen? Weil dort die Immobilienpreise auf dem deutschen Durchschnittsniveau liegen von ungefähr 3.500 Euro pro Quadratmeter und die Mieten irgendwo so bei 8 bis 10, 12 Euro pro Quadratmeter.
Also ihr könnt das dann ja hochpotenzieren für Großstädte, wo die anderen Preise gezahlt werden, könnt ihr dann selber ausrechnen. Aber für uns war es jetzt mal wichtig, für alle da draußen, nicht nur für die Münchner, Hamburger und Berliner oder Düsseldorfer, einfach mal einen Average-Wert zu nehmen. Dann könnt ihr es in die eine oder die andere Richtung etwas besser kalkulieren. Und ich denke, das ist eine gute Idee.
Genau. Jetzt tun wir mal so, als wäre dieses Maklerbüro tatsächlich relativ erfolgreich, macht 25 Verkäufe und 25 Vermietungen pro Jahr. Das ist für die Mitarbeiterzahl schon ordentlich. Also da sind die beschäftigt, haben einen durchschnittlichen Kaufpreis von 300.000 und eine durchschnittliche Miete von 1.000 Euro bei durchschnittlich 5% Provision beim Kauf und 2 Monatsmieten bei der Vermietung. Das sind jeweils die Nettobeträge zuzüglich Mehrwertsteuer.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das eine betrifft Kauf, das andere Miete. Die Miete ist natürlich die Kaltmiete, die hier genannt worden ist. Und der Kaufpreis 300.000, das ist der Durchschnittspreis Häuser, Wohnungen etc., der dann sich am Jahresende ergibt, weil du verkaufst ja einmal ein Haus für 1 Million in Hannover und dann verkaufst du wieder 2, 3 Wohnungen für 100 bis 300.000 Euro. Und am Schluss kommt ein Durchschnittspreis raus, der sehr realistisch ist. Übrigens, falls uns Makler aus Hannover zuhören, schreibt uns doch gerne, ob wir tatsächlich hier richtig liegen. Wir lassen uns ja auch gerne kritisieren und nehmen auch gerne Feedback in Empfang.
So, jetzt rechnen wir daraus mal den Jahresumsatz. Das heißt, wir haben 5% Provision pro 300.000 Euro Umsatz, sind 15.000 Euro mal 25 Verkäufe und 2.000 Euro Provision pro Vermietung mal 25 Vermietungen, kommen wir auf einen Jahresprovisionsumsatz von 425.000 Euro. Das ist dann wieder exklusive Mehrwertsteuer, ist durchlaufender Posten. Also es ist quasi der Netto-Provisionsumsatz vor Kosten und Steuern.
Korrekt.
So. Jetzt geht's in die Kostenstruktur und da sammelt sich dann doch einiges an und Marc hat es ganz zu Recht gesagt, für ein anderes, ich sage jetzt mal Großstadt-Maklerbüro, nehmen wir jetzt mal Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Berlin, könnt ihr die Zahlen wahrscheinlich mal 2 nehmen, also vor allem die Provisionsumsätze, teilweise aber auch die Kosten, weil auch ich glaube, dass der Fotograf und das Personal in Hannover etwas günstiger sind als in München. Wahrscheinlich nicht die Hälfte, aber nur für eure Gedankenspiele. Und in München könnt ihr den Umsatz dann vielleicht mal 2,5 nehmen, würde ich jetzt mal so schätzen. Also wir gehen aus von dem Jahresumsatz 425.000 Euro. Dann verdienen die beiden Mitarbeiter mit Lohnnebenkosten und allem, was drum herum noch so kommt, jeweils 60.000 Euro im Jahr. Dann sind wir bei Personalkosten von 120.000 Euro.
Sind wir jetzt schon bei 315.000 Euro?
305,
genau.
Genau, dann muss das Maklerbüro Marketing machen. Marketing teilt sich bei einem Maklerbüro immer in zwei Sachen auf. Einmal allgemeines Brand-Marketing, um das Maklerbüro bekannt zu machen. Und auf der anderen Seite die Vermarktung von den Immobilien.
Portalkosten. Ja.
Genau, also das Objektmarketing macht immer ein bisschen mehr aus als das Brand-Marketing, würde ich jetzt mal aus unserer Erfahrung
sagen.
Bei
dieser Bürogröße, ja.
Ja. Also das heißt, für eine Immobilie hat man, wie Marc gesagt hat, die Portale, man verteilt vielleicht Flyer, man hat einen Fotograf, wenn man es ordentlich macht, und das stellen wir jetzt mal bei den fiktiven Kollegen, und all das, was da so dazugehört. Dann fürs Büro selber macht man natürlich auch irgendwelche Image-Anzeigen, Social Media ist immer mehr ein Thema, keine große Überraschung etc. Und da stellen wir mal 30.000 Euro pro Jahr für Marketing. Dann, der Marc hat es auch gesagt, die haben dann so ein kleines Ladenbüro, sagen wir mal 10.000 Euro Miete mit Nebenkosten im Jahr.
Also unter 1.000 Euro Miete, Sebastian, da warst du aber nett. Für so ein kleines
in
Ladenbüro.
Hannover, ja.
Ja, okay, gut.
In Hannover, ja. Doch,
unglaublich.
Ich habe recherchiert.
Unglaublich, ja. Also, ja. Okay, gut.
Schön wär's, das hätten wir gerne, 10.000 Euro Büromiete. Das,
Auf Wiedersehen.
Genau, und da reicht Faktor 2 und nicht.
Nein.
So.
Nein.
Dann braucht der Makler ja auch Infrastruktur. Software für Bewertungen, für CRM-System, wie es so schön heißt, also die Kundendatenbank-Software, alles, was dazugehört, verschiedene andere Programme für das ganze Thema Telefoninfrastruktur, Online-Infrastruktur, alles, was eben so an Kosten für den Betrieb des Büros und der Maklertätigkeit zusammenkommt, nehmen wir mal 10.000 Euro pro Jahr. Versicherungen, da gibt es Vermögensschadenshaftpflicht, Betriebshaftpflicht, Cyberversicherung, was da alles so zusammenkommen kann, nehmen wir mal 3.000 Euro im Jahr.
Dann gibt es einen Steuerberater. Wenn man sein Unternehmen vernünftig führt, hat man einen guten Steuerberater. Der hat natürlich einen festen Satz. Der richtet sich nach dem Umsatz und der steuerlichen Betrachtung. Sind wir bei 5.000 Euro rangegangen. Ja, das kostet es tatsächlich. Und dann hast du Geschäftsessen, Thema Bewirtung, die du zwar zum Teil nur absetzen kannst, aber halt auch nur zum Teil, und deswegen auch nochmal 3.000 Euro für Bewirtungen. Da zählt auch dazu, dass du mal ein Open House machst und ein paar Sachen kaufst, damit deine Kunden auch was zu trinken haben und eine Kleinigkeit zum Knabbern vielleicht. Also wer es nett macht, investiert auch hier.
Genau, da sind 3.000 echt nicht viel. Also nee. 3.000 im Jahr sind 250 im Monat. Davon kannst du dreimal in Hannover, vielleicht viermal essen gehen mit Kunden, einmal die Woche. Also da
aber
ist
runtergerechnet,
noch,
das sind alles Jahresgebühren. Also wenn man das runterrechnet, ich denke mir schon, Mensch, da hat er sich aber verrechnet.
Nee.
Also gut, Hannover, günstiger
man
Standort.
Man merkt, ich mache bei uns das Controlling, ich kenne unsere Zahlen.
Jawohl. Firmenwagen, Inhaber und Außendienst, ja, da kann natürlich dann auch Leasinggebühren oder Finanzierungsgebühren auf dich zukommen. Erstmal Anzahlung oder Leasing-Sonderzahlung oder dann eben die Gebühren. Im Jahr jetzt, sagen wir mal, wenn wir jetzt hier von zwei Autos sprechen, dann sind es 15.000 Euro.
Ja, mit Benzin, mit Service, auch da wieder
laufende
Versicherungen.
Kosten. Ja. Und Fortbildungen, Veranstaltungen, Seminare nochmal für 5.000 Euro. A, verpflichtende Veranstaltungen, die alle zwei Jahre auf uns Makler zukommen. Und dann, wenn du dich KI-mäßig oder wenn du dich zu anderen Themen fortbilden willst, dann investierst du auch. Also was sich ein gutes Maklerbüro, wer sich ein guter Makler nennen will, der sollte auch regelmäßig sich fortbilden. Dort haben wir eben 5.000 Euro angesetzt. Und mit Sonstiges, naja, du weißt ja, Sebastian, Druck, Toner, Kaffee, Wasser fürs Büro, also Sonstiges, ich weiß nicht, wo wir das alles stehen haben, auf welcher Liste, aber ich kann mir gut vorstellen, da kommt auch ein bisschen was zusammen. Ne? Reparaturen im Büro, kleine Sachen, hier mal ein Banner bestellt, da mal ein Plakat noch bestellt, also es kommt schnell was zusammen. Da haben wir nochmal 10.000 Euro für Sonstiges genommen und dann haben wir eine Summe von, tada,
Genau, also ungefähr die Hälfte vom Jahresumsatz geht dann für die Kosten drauf. Also wenn ich jetzt die Zahlen nehme, bin ich bei einem Vorsteuergewinn von 214.000 Euro. Und ich habe natürlich auch deswegen jetzt Thema GmbH. Du zahlst als GmbH Körperschaftssteuer 15% und Gewerbesteuer, die sich nach dem lokalen Hebesatz richtet. Der ist in Hannover, das war jetzt Zufall, ich habe das Beispiel nicht deswegen rausgesucht, relativ hoch mit 480, also ungefähr so wie München.
Sorge mal.
Dann haben wir ungefähr 17% Gewerbesteuer, also in Summe 32% Steuern, die weggehen. Das sind dann 68.000, bleibt ein Gewinn nach Steuern von 146.000 Euro. Den kann sich der Inhaber, weil die Mitarbeiter sind ja bezahlt und wir schauen ja, was verdient wirklich dieser Maklerinhaber, den kann er sich jetzt entweder als Gewinn ausschütten, das Ganze dann eben nochmal mit 25% plus Soli versteuern oder sich ein Gehalt bezahlen. Das würde dann oben in den Kosten schon auftauchen. Unterm Strich macht das so viel nicht aus. Und dann bleiben ihm privat ungefähr 100.000 Euro.
Was 8.333 sind im Monat, Sebastian?
Genau, das klingt jetzt erstmal brutto, richtig.
Genau.
Also, wenn er sich den Gewinn ausschüttet, ist es netto. Vorher ist es, wenn er es sich als Gehalt bezahlt, steckt es ja schon in den Kosten von der Firma drin, ja. Dann ist es am Ende ein bisschen weniger, dann zahlt er noch Einkommensteuer drauf. Also das ist schon das, was ihm dann zum Leben bleibt. Das klingt jetzt für einen Angestellten erstmal wow, 8.000 Euro. Ja, genau. Davon zahlt er aber deutlich mehr als ein Angestellter in die Krankenversicherung, nämlich den vollen Betrag, muss sich selber um die Altersvorsorge, um seine Rente kümmern, Rücklagen bilden für schlechte Phasen und das komplette unternehmerische Risiko tragen. Und dann sind wir nämlich beim wesentlichen Punkt, warum man einen Unternehmerlohn nicht mit einem Angestelltengehalt vergleichen kann. Jetzt nehmen wir mal an, der Markt verändert sich. Wir haben es ja 2022 erlebt. Und die Zahl der Verkäufe bricht von 25 auf 10 bis 15 ein. Die Preise gehen von 300.000 auf 250.000 runter. Das ist absolut ein realistisches Szenario, mit dem jeder Unternehmer einmal rechnen muss, wofür er Rücklagen haben muss, worauf er seine eigene private Kostenstruktur ausrichten muss. Denn selbst wenn das Geschäft mal 1, 2, 3 Jahre schlechter läuft, muss er trotzdem was für seine Rente tun, muss er trotzdem seine Krankenversicherung bezahlen, muss er trotzdem, beim Auto kann er vielleicht ein bisschen downgraden, aber auch nur je nach Leasingvertrag.
Miete fürs Büro läuft weiter, die Fortbildung kannst du auch nicht komplett aussetzen, weil die sind alle 2 Jahre Pflicht. Versicherungen müssen bezahlt werden, der Steuerberater muss bezahlt werden, der wird etwas günstiger bei geringerem Umsatz, aber nicht die Welt.
Einen Mitarbeiter kann man entlassen, möchte man aber wahrscheinlich nicht tun.
Ja, ja. Und er schläft
ist
schlecht,
ja die Arbeit.
Sebastian. Ja. Du musst dich ja dann auch noch motivieren, den Job zu machen, auch wenn es schlecht läuft. Ja. Und ich finde dass du, was du gesagt hast, von 25 Verkäufe geht er auf 20. Also wir kennen Beispiele.
Ja, 15 habe ich sogar gesagt. Also dann ist halt auch der Jahresumsatz ganz
schnell. Ich kenne Beispiele von Maklern, die in einem Jahr nur 2-mal beim Notar waren. Also von wegen Zinssprung. Die 22 war schon very shocking. Ja.
Ja,
also da gibt's auch wirklich Worst-Case-Beispiele. Da frage ich mich, wie man dann eben das ganze Szenario dann noch aufrechterhalten kann.
Genau, und dann lasst eben um das in Zahlen zu fassen, lasst den Jahresumsatz von 425 dann mal auf 250 bis 300.000 runtergehen. Bei ähnlichen Kosten bleiben ihm privat nicht mehr das, was er zum Leben braucht. Und dann muss er die Rücklagen von den besseren Jahren davor nutzen. Also von Reichtum und fahren Ferrari oder sowas, ist da einfach nicht drin. Und das ist wirklich ein ganz normales, verbreitetes Beispiel. Es gibt natürlich, wie in jeder Branche, Ausreißer nach oben, auch deutliche Ausreißer nach oben. Es gibt aber auch Ausreißer nach unten, wirklich die Einzelmakler ohne Mitarbeiter, die in ihrem eigenen Büro sitzen. Die stellen dir dann vielleicht auch eine Rechnung über 3,57%, machen dann aber vielleicht 5 bis 10 Verkäufe bei geringeren Kosten. Aber da ist dann nicht viel mehr übrig als bei einem normalen Angestelltengehalt bei gleichzeitig dem ganzen unternehmerischen Risiko.
Ich denke, wenn man die Zahlen, gut, ihr hört jetzt zu, ihr habt die Zahlen jetzt nicht vor Augen, aber es ist wirklich so, wenn du mit dem Umsatz anfängst und es unter, also einfach klar durchrechnest und was unten dabei rauskommt und Sorry, Sebastian, ich würde das immer gerne tun, wenn es zu dem Thema kommt, auch im Bekanntenkreis. Ich habe einfach keine Lust, das Ganze einmal durchzuexerzieren. Deswegen ist diese Podcast-Folge jetzt geil, weil ich mir sage, hey, hör dir jetzt einfach mal Folge 140 an. Mehr sorge nicht. Einfach an diesem Beispiel sieht man, was unternehmerisch dahinter steckt. Und dann hoffe ich, dass da mal ein bisschen Ruhe einkehrt in diese Annahme, dass Makler, die schöne Immobilien verkaufen und regelmäßig was posten, dass die im Geld schwimmen. Es ist ein Hochrisikounternehmen, denn die Markteinflüsse oder geopolitische Einflüsse oder Bankeneinflüsse können so groß sein, dass du von heute auf morgen hops gehst. Und ich behaupte mal, dass Großteil der Angestellten überhaupt nicht zu schätzen wissen, wie warm dieser Mantel eines Angestellten sein kann, wenn du heute Unternehmer bist und eben in dieser Branche arbeitest. Und das soll jetzt kein Eigenlob sein. Ich war selbst lange Zeit im Vertrieb tätig, in führender Position. Und ich weiß, wie dieser Mantel mich gewärmt hat. Aber es gibt den Typ Unternehmer, der vorangeht und das Risiko trägt und dann aber auch verdient hat, Erfolg zu haben. Und es gibt denjenigen, der kämpft heute noch und vielleicht gar nicht weiß, dass er gar nicht in dieses Gerüst passt, weil am Ende wundern sich nämlich viele, dass dann das Finanzamt noch kommt mit Vorauszahlungen und, ja. Wenn ein
und
Jahr,
auch schon fürs nächste Jahr ja, hochgerechnet auf Basis ich. Des vergangenen guten Jahres.
Genau. Für und wenn dann ein gutes Jahr war und dann ein schlechtes Jahr kommt, wirst du ja doppelt geprügelt, ja. Und du brauchst dann einen geschickten Steuerberater und du brauchst jemanden, der schnell reagiert und du brauchst so viel, um als Unternehmen erfolgreich zu sein. Deswegen hoffe ich, dass wir heute mal ein bisschen aufklären konnten, was denn ein Makler wirklich verdient.
Beispielhaft, wenn du jetzt hier, ne? Wenn du hier schon Abgesang auf die Folge machst, ich habe noch ein paar Sachen zu sagen.
Nein, ich wollte jetzt die Folge nicht beenden, Sebastian. Okay. Aber du kennst meine Emotionalität bei diesem Thema und ich finde es wirklich super, dass wir jetzt genau das mal beleuchtet haben als Beispiel. Und das kann sich ja jetzt jeder von rechts nach links nochmal rechnen. Im Grunde genommen sind die Zahlen, die du jetzt hier rausgesucht hast, sehr realistisch. Und ich glaube, dass man damit eben auch mal einen schönen Überblick bekommt, was das eigentlich bedeutet, ein kleines Maklerbüro in Hannover durchzubringen.
Also falls euch mit dem Gedanken tragt, ein kleines Maklerbüro in Hannover, jetzt wisst ihr, wie es läuft.
Der Businessplan ist fast fertig.
Vielleicht dazu auch noch, bevor ich zu meinen anderen Punkten komme. Wie viel Zeit und gute Arbeit über Jahre der Makler, dieser eine Makler in unserem Beispiel, aber erstmal aufbringen muss, um 25 Verkäufe und 25 Vermietungen im Jahr zu machen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, auf den wir mal ganz genau hinweisen müssen. Der Lohn, den man eines Tages bekommt, wenn man ein erfolgreicher Makler ist, basiert auf einer Vorarbeit von, ich sage mal, 10 Jahren, die du gute Arbeit machen musst. Wenn ich zurückdenke, ich habe 2006 als Praktikant, 2007 als selbstständiger Makler angefangen. Wenn ich mir anschaue, wie viele Umsätze ich hatte in den ersten 10 Jahren, da war mal ein Jahr dabei, wo ich gesagt habe, wow, das war super. 9 waren so, dass ich jedes Jahr überlegt habe, kann ich mir das nächste Jahr noch leisten? Und ich weiß, bei dir, Marc, war es ähnlich. Es waren nicht 10 Jahre, aber es waren auch ein paar Jahre, wo man wirklich ja kratzen und beißen muss und sich über jede Vermietung freut, weil die einem die Wohnungsmiete für den nächsten Monat bezahlt. Und das ist jetzt hier in dieser Rechnung. Wir schauen hier quasi in einen Status quo rein von einem erfolgreichen Makler.
Laufendes Maklergeschäft, ja genau. Ein laufendes, und erfolgreiches.
Wir haben ja die Ausbildung damals in einem Franchise-System bei RE/MAX gemacht. Und wenn wir schauen, wie viele von den Maklern, die mit uns in dem Kurs saßen, ich glaube, wir waren 15 Leute, also irgendwas zwischen 12 und 15. Neben mir gibt es, glaube ich, wir haben keinen laufenden Kontakt mehr, aber soweit ich es mitgekriegt habe, noch eine. Alle anderen haben sich verabschiedet und das schon in den ersten ein, zwei Jahren. Bei dir ist die Quote, glaube ich, ähnlich.
27 Teilnehmer, 3 inklusive mir sind noch Makler. 27 Teilnehmer. An der Ausbildung, die alle irgendwo in einem Maklerbüro in Bayern angefangen haben, die gibt's nicht mehr.
Und zwar die auch schon in einem gemachten Nest angefangen haben, ja, mit einer Marke in einem bestehenden Büro. Die, ja, Quote unter denen, die sagen, ich mache das jetzt mal alleine, ist vermutlich noch schlechter. Aber sagen wir mal im Schnitt, einer von 10 Leuten, die ein Maklerbüro oder ein Maklergeschäft eröffnen, überleben die ersten Jahre. Und von den verbliebenen 10% sind dann wahrscheinlich nochmal 10-20% erfolgreich und die anderen kommen zurecht. Und ich will jetzt, das war mir jetzt noch wichtig, kein Mitleid haben, dass es uns schlecht geht, dass wir hier irgendwelche Zahlen haben und sonst was, sondern uns geht's gut, also wirklich uns persönlich. Wir wissen aber auch, was wir dafür investiert haben und jeden Tag und jede Woche investieren, damit es uns gut geht. Und es macht vor allem sau viel Spaß. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch viele dabei bleiben, die jetzt auch eigentlich wirtschaftlich wahrscheinlich in einem Angestelltenjob besser stehen würden, aber keinen Bock drauf haben. Die wollen einfach selbstständig sein, die wollen Unternehmer sein. Und das verdient einfach dann auch ein gewisses Einkommenspremium. Und jetzt noch zu dem letzten Punkt, was auch viele im privaten Umfeld, was ich immer so mitkriege, überhaupt nicht verstehen. Wenn sich die Wirtschaft verändert, wenn es die ersten Anzeichen davon gibt, dass irgendetwas geopolitisch passiert, finanzpolitisch, was auch immer, dann trifft es einen Angestellten erst mit deutlicher Verzögerung, wenn überhaupt. Je nachdem, wie sein Arbeitgeber wirtschaftet, wie groß das Unternehmen ist, in welcher Branche die sind. Bis da mal Stellen gestrichen werden, dauert es ewig und dann kriegst du noch einen sehr warmen Mantel, wenn du durch die Tür gehst. Für uns würde es reichen, wenn irgendeine bestimmte Nachricht heute Abend in der Tagesschau kommt, dass wir wissen, ab morgen läuft's mies.
Ja.
Es ist ja von einem auf den anderen Tag,
korrekt,
ist unser Business gefährdet. Und das kann sich dann Monate, Jahre hinziehen. Ich meine, wir merken es ja jetzt, kann man auch drüber reden. Ja, es funktioniert immer noch, aber auf einem anderen Niveau als letztes Jahr. Seit halt Anfang März das Thema Nahost, Infrastruktur, Energiepreise, Inflationssorgen, Zinsen werden schon mal angehoben, spüren wir in der Nachfrage.
Auch die politische Ausrichtung und Führung in einem Land kann entsprechend durchstoßen oder durchhauen bis hin zum eben zum Immobilienkäufer, der sich aufgrund einer Nachricht ganz schnell zurückhält oder verunsichert ist. Ja, und
genau,
das hat Auswirkungen, extreme.
Genau, und genau dieser Kostenblock, den wir in der Firma jeden Monat vor uns herschieben, der bleibt da. 1:1, der lässt sich nicht von heute auf morgen reduzieren, der lässt sich in ganz schlimmen Situationen erst über mehrere Monate leicht anpassen. Und das kann durchaus, wenn es extrem läuft, auch mal existenzbedrohend sein. Gott sei Dank haben wir uns ein sehr gutes Standing aufgebaut und auch Reserven auf allen Ebenen geschaffen. Deswegen können wir Täler gut überstehen. Davon profitieren wir, aber das musst du halt auch erstmal dir über 15, 20 Jahre aufbauen.
Also sich schnell im Markt anpassen ist ein Rezept, das kann ich noch hinzufügen, was uns auch geholfen hat. Und ich muss auch sagen, Hut ab vor allen Kollegen in Deutschland, Sebastian, die ihren Mann stehen in dieser Branche, ja, ihre Frau stehen in dieser Branche und einfach es durchdrücken oder sich schnell anpassen. Also ich bin mir sicher, es gibt ein paar Hände voll, die wirklich einen guten Job machen, auch in München. Und wir ziehen da den Hut und an alle Kollegen, weil es ist nicht einfach. 22 war ein tolles Beispiel dafür, wer es denn verstanden hat, um zu switchen im Kopf, nicht nur im Kopf, sondern auch in seiner Strategie. Und ich sag mal so, Sebastian, ich habe mir mal angewöhnt an jemanden, der jetzt, ich sag jetzt mal, mich anspricht zum Thema, ja, ihr verdient ja Fit for Gate und die Provision, wenn man das so sieht, was ihr da alles verkauft, du musst doch schon die Villa an der Côte d'Azur haben. Na, sage ich, du, pass auf, wir tauschen. Ich mache jetzt deinen Job für ein Jahr und du meinen. Und danach unterhalten wir uns nochmal. Ja, mal gucken, wie du schläfst und dann, wie ich schlafe. Ich werde wahrscheinlich sehr gut schlafen. Bei deinem Manager.
Kommt auf den Job an.
Wenn du ein schönes Managergehalt hast. Ja, also, ne, muss man ja gucken. Also, es ist schon so, wie Sebastian sagt, und wir wollen hier nicht irgendwelche Phrasen raushauen, sondern die Folge sollte eigentlich zur Folge haben, dass man einfach ein bisschen Transparenz, mehr Transparenz bekommt anhand dieses Maklerbeispiels und seinem Verdienst und soll einfach helfen auch, und wir sind ja auch so ein bisschen angetreten als neue Maklergeneration damals, den Ruf desjenigen, der wirklich einen guten Vermittlungsjob macht in der Branche, ja, einfach auch nochmal etwas zu unterstützen, denn ich habe diese Phrasen satt, dass der Makler manchmal so einen niedrigen Stand hat, beruflich gesehen, und da treten wir ganz klar und stolz gegen an, dass wir enthusiastisch an unseren Job rangehen, so wie unser neuer Claim auch ist, und den auch lieben. Und der Spaß, verbunden mit der Professionalität, Sebastian, das ist auch das, was wir drei im Team, Maria, du und ich und unsere Mitarbeiter, spüren, fühlen jeden Tag und was uns auch antreibt, immer besser zu werden. Und damit Ende Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Ja?
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Schön, dass du positiv geendet bist. und genau, dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge.
Ja, bis bald. Und, bleibt bis uns dahin. Treu.
Genießt den Sommer.
Ja, genau. Bleibt uns treu beim Lehmann-Hüber-Talk. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Lehmann-Hüber Immobilien. Entscheidend besser.